9. Juli 2004. Vom CFR bis Bilderberg. Die geheime Geschichte der Europäischen Union. Nachdem sie 1945 Westeuropa befreit haben, beschließen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, es durch Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa neu zu gestalten. Mit Millionen Dollar finanzieren die CIA und das JEC die proeuropäischen Vereinigungen, um sie zu Instrumenten der Eindämmung des Kommunismus zu machen. Allen Dulles und Josef Rethinger gelingt die Einrichtung des Europarats und der ELGS, aber sie scheitern mit der Durchsetzung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Von Thierry Mösan. Quelle Voltaire-Netzwerk. Beirut, Libanon. Versammlung des Exekutivausschusses der Europäischen Bewegung, 1949. Fünfte Person, von rechts nach links, ist Paul van Zeeland, es folgen Präsident Duncan Sandys und der Generalsekretär Josef Rethinger. 1922 veröffentlicht Graf Richard von Coudenhove-Kalergi sein berühmtes Werk Pan Europa, ein Vorschlag eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Der österreichisch-ungarische Adelige macht sich die Analysen des hohen französischen Beamten Louis Louroux eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu eigen und führt aus, dass die modernen Kriege gigantische industriellen Kapazitäten erfordern. Im Umkehrschluss ist es möglich, Konflikte zwischen Großmächten zu vermeiden, indem man ihre Ressourcen unter eine gemeinsame Obrigkeit stellt. Ein neuer Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ist möglicherweise zu verhindern, wenn die deutsche Kohle und der französische Stahl unter die Aufsicht einer binationalen Autorität gestellt werden. Im Laufe seiner Ausführungen, in die er in diesem Fall die Gedanken Giovanni Agnellis eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu über den europäischen Föderalismus als Gegenmittel zum revanchistischen Nationalismus integriert, schlägt Coudenhove-Kalergi vor, weiterzugehen und die Vereinigten Staaten von Europa nach dem Modell der amerikanischen zu schaffen. In seinem Sinne geht es auch darum, eine Europamacht zu gründen, die fähig ist, ein Gegengewicht zu den neuen Blöcken wie USA, UdSSR und Großbritannien zu bilden. Sein Europa reicht von Frankreich bis Polen. 1926 schafft Coudenhove-Kalergi eine Vereinigung, die Pan-Europa-Union, die in Wien einen Kongress mit mehr als 2.000 Teilnehmern hält. Sein Vorschlag ist die friedliche Zusammenarbeit zwischen souveränen Staaten. Die faschistische Vision eines durch Gewalt zusammengefügten Europas, wo die ethnischen Regionen schwärmerisch übertrieben und die Nationalstaaten zerstört würden, lehnt er ab. Er bringt die Unterstützung einer langen Liste von Intellektuellen wie Guillaume Apollinaire, Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann, José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, Rainer Maria Rilke, Saint-John Perse und anderen mit. Der Friedensnobelpreisträger A.I. Stidebrand eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu wird zum Präsidenten der Union gewählt. In den 30er Jahren wird das Projekt politisch von A.I. Stidebrand und Édouard Herriot getragen. 26 Staaten werden kontaktiert, um einer föderalen Europäischen Union beizutreten. Übrigens konstatiert der Geschäftsmann Jan Monnet, der bei der Gründung des Völkerbundes dessen stellvertretender Generalsekretär wurde, dieser sei de facto eine europäische supranationale Organisation und schlägt vor, daraus den Rahmen der Europäischen Union zu schaffen. Unglücklicherweise kommen diese Initiativen zu spät gegen die Krise von Wall Street und den Aufstieg der Gefahr können sie sich nicht behaupten. Das angloamerikanische Projekt für Westeuropa. Richard von Coudenhove-Kalergi, bei Ende des Zweiten Weltkrieges im US-amerikanischen Exil, macht umfangreiche Lobbyarbeit, um Washington zu bewegen, in Europa eine föderale Organisation durchzusetzen, wenn der Frieden zurückgekehrt ist. Seine Anstrengungen sind von Erfolg gekrönt, denn seine Idee wird im Laufe des Jahres 1946 eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu vom Council of Foreign Relations, CFR, Rat für Auswärtige Beziehungen, angenommen eckige Klammer auf 6 eckige Klammer zu, der daraus eine sei, ne Empfehlungen an das Außenministerium formuliert. Der frühere Premierminister, Großbrit Anneens Winston Churchill, verweist seinerseits 1946 auf den eisernen Vorhang, der sich auf Europa gelegt hat, eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu. Man will den westlichen Teil stabilisieren und die kommunistische Ansteckung verhindern. Am 8. Mai 1946, anlässlich des ersten Geburtstages der Reichskapitulation, stellt das Royal Institute of International Affairs, RIA, genannt Chatham House, die englische Schwester des Council of Foreign Affairs, CFR, die gemeinsame Position von London und Washington vor. Sie wird erläutert von einem ehemaligen Berater der polnischen faschistischen Regierung im Londoner Exil, eckige Klammer auf achteckige Klammer zu, Josef H. Rettinger, der Agent des Geheimdienstes seiner Majestät geworden ist. Durch Winston Churchill wird diese Position populär gemacht, als er seinerseits die Vereinigten Staaten von Europa propagiert, eckige Klammer auf neuneckige Klammer zu. Allerdings hat dieses Projekt nichts zu tun mit dem von Coudenhove-Kalergi und den Demokraten der Ära zwischen den beiden Weltkriegen. London und Washington planen eine allgemeine anglo-US-amerikanische Staatsbürgerschaft, um ein großes anglophones Imperium zu besiegen. In diesem Zusammenhang wäre Europa eine Konstellation von Staaten, die zur Zusammenarbeit untereinander eingeladen sind und bestimmte ihrer industriellen Ressourcen unter die Autorität einer überstaatlichen Instanz stellen, die sich mehr oder weniger sichtbar im anglophonen Imperium ausdrückt. Es würde eine weite Freihandelszone bilden, die für kommunistische Einflüsse undurchdringlich wäre. Chaotische Anfänge des angloamerikanischen Vorgehens in Westeuropa. Die Entwicklung setzt sich fort. Die englischen Geheimdienste gründen die Independent League for European Cooperation, ILEC, unabhängige Liga für europäische Zusammenarbeit, deren Generalsekretär Josef H. Rettinger und deren Präsident der ehemalige belgische Premierminister Paul van Zeeland ist. Der Sitz ist in Brüssel. Abteilungen werden in Deutschland, Frankreich, eckige Klammer auf zehneckige Klammer zu, Italien, den Niederlanden, Luxemburg und selbstverständlich in Großbritannien eingerichtet. Auf Initiative des US-amerikanischen Botschafters Afael Harriman wird in den USA eine andere Abteilung durch Russell C. Leffingwell, den Präsidenten des CFR, aufgestellt. Die Rolle, die dabei der ILEC zufällt, ist die Förderung einer europäischen Freihandelszone mit einer gemeinsamen Währung. Einige Wochen später, im September 1946, finanziert Allen W. Dulles, der neue Präsident des CFR, die Gründung der Union der Europäischen Föderalisten, UEF, in Hertenstein in der Schweiz, eckige Klammer auf elfeckige Klammer zu, rund um einen Kreis personalistischer Philosophen, eckige Klammer auf zwölfeckige Klammer zu, namentlich Alexandre Marc und Denis de Rougemont und den ehemaligen Chef der Resist-Anke-Gruppe Combat, Henri Frenaue, eckige Klammer auf 13-eckige Klammer zu. Die Aufgabe der Union der Föderalisten ist die Mobilisierung der öffentlichen Meinung, damit die Integration beschleunigt wird, das heißt der Verlust der Souveränität der Staaten, was keiner der politischen Leiter im Amt vornehmen kann. Im Januar 1947 gründet Churchill das Provisional Unit Europe Committee, provisorisches Vereinigtes Europäisches Komitee. Im März bewilligen der Senat und das Repräsentantenhaus auf Initiative des Senators J. William Fulbright einen Unterstützungsantrag für die Vereinigten Staaten von Europa. Der Kongress fordert die vom Marshallplan profitierenden Staaten auf, sich um die Teilnahme an diesen Vereinigten Staaten zu bewerben. Und um bei den US-Eliten für die Vorstellungen des Grafen von Coudenhove-Kalergi zu werben, gründete Senator Fulbright das Committee for a Free and Unit Europe, Ausschuss für ein freies und vereintes Europa, mit William J. Donovan und Allen W. Dulles, eckige Klammer auf 14-eckige Klammer zu. Dies ist der Anfang der Verwechslungen. Jeder spricht von den Vereinigten Staaten von Europa, aber jeder versteht etwas anderes darunter. Im Juli 1947 veröffentlicht die Zeitschrift des Kuhnkill und vorigen Relations einen anonymen Artikel in Wahrheit, durch den Botschafter George F. Kennan verfasst, der die Gefahr des kommunistischen Expansionismus beschreibt und die Politik der Eindämmung propagiert. Der Nationale Sicherheitsrat präzisiert die Strategie die Phase ISIT vor, alle Staaten Westeuropas, die durch die Anglo-Amerikaner befreit wurden, zu föderalisieren. Phase 2 besteht darin, die zentralen und östlichen Staaten Europas aus dem sowjetischen Umkreis herauszulösen und den Vereinigten Staaten von Europa anzugliedern, eckige Klammer auf 15, eckige Klammer zu. Großbritannien unterschreibt am 17. März 1948 in Brüssel einen Vertrag zur militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich und den Benelux-Staaten, der die Westeuropäische Union, WEU, begründet. Churchill beruft eine halbregierungsamtliche Konferenz in Den Haag ein, um die Pan-Europa-Union, die ELEC, die Union der Europäischen Föderalisten und einige andere anzugliedern. Vom 7. bis 10. Mai reagieren 800 Persönlichkeiten auf seinen Appell und rufen die europäische Bewegung ins Leben. Duncan Sandys, Schwiegersohn von Churchill, wird zum Präsidenten der Vereinigung gewählt und Josef H. Rethinger zum Generalsekretär, eckige Klammer auf 16, eckige Klammer zu. Allerdings hängt der Erfolg dieser Angelegenheit von der Aufrechterhaltung seiner Zweideutigkeit ab. Die Teilnehmer sind mit unterschiedlichen Begründungen angesprochen worden, die nicht immer miteinander vereinbar sind. Kuhnhofer-Kalergi und seiner Pan-Europa-Union wird deshalb nicht die Möglichkeit zur Klärung der Dinge überlassen. Die Dirigenten der europäischen Bewegung, das heißt die Briten, stürmen nach Washington, um sich mit ihren US-Kollegen zu koordinieren, die die Feinheiten des alten Kontinents nicht ganz verstanden haben. Man beschließt, den Ausschuss von Senator Fulbright sofort zu schließen und Kuhnhofer-Kalergi an den Rand zu drängen. Eine neue Struktur wird geschaffen, um den Aufbau Europas zu überwachen, das American Committee for a Unit Europe, ACUE. Amerikanisches Komitee für ein vereintes Europa. Andererseits richtet mit Blick auf die Phase 2 der Vorsitzende des angeschlossenen englischen Nachrichtendienstes William H. Oether ein Netzwerk von Agenten hinter dem Eisernen Vorhang ein. Diese Stäbe bilden die Assemblée of Active European Nations, ACN, Versammlung der unterjochten Nationen Europas. Schließlich schließt sich der Heilige Stuhl dem antikommunistischen Kreuzzug an. Pius XII. Empfängt im September 1948 den zweiten Kongress der Union der Europäischen Föderalisten in Rom, eckige Klammer auf 17, eckige Klammer zu. Das amerikanische Komitee für ein vereintes Europa. Am 5. Januar 1949 wird das ACUE am Sitz der Woodrow Wilson Stiftung in New York gegründet. Ohne besondere Geheimhaltung ist sein Verwaltungsrat ein Adressbuch der US-Geheimdienste. Präsident William J. Donovan, ehemals Geheimdienstchef des OSS, dann Berater der CIA. Vizepräsident Allen W. Dulles, früher OSS, dann Präsident des CFR und künftig Direktor der CIA. Exekutivdirektor Thomas W. Braden, früher OSS, künftiger stellvertretender Direktor der CIA. Dazu David Dubinsky, Arthur Goldberg und Jaello Festone, alle drei verantwortlich für Geheimaktionen von AFL, CIO, eckige Klammer auf 18, eckige Klammer zu, und so weiter. Der Ausschuss hält seine erste öffentliche Versammlung am 29. März 1949 in Anwesenheit von Winston Churchill ab. Sie ist ein Schaufenster für die Regierungsunabhängigkeit der CIA, die an der Oberfläche öffentliche Aktivitäten entwickelt. Ihre wahre Aufgabe ist die heimliche Finanzierung aller europäischen föderalistischen Vereinigungen. In seiner Einweihungsrede erklärt Churchill mit Gruß an die Sprecher der Versammlung der unterjochten Nationen Europas, es kann dort keinen dauerhaften Frieden geben, weil 10 Hauptstädte des östlichen Europa in den Händen der kommunistischen Sowjetregierung sind. Wir haben unsere Beziehungen zu den Nationen hinter dem Eisernen Vorhang. Sie haben ihre Delegierten zu unserer Versammlung geschickt und wir wissen um ihre Gefühle und wie sehr sie wünschen, sich dem neuen vereinten Europa anzuschließen. Wir müssen daher als Ziel und als Ideal nichts Geringeres als die Einheit Europas in seiner Ganzheit nehmen. Am 4. April 1949 unterzeichnen die Vereinigten Staaten, Kanada und Frankreich den Nordatlantikpakt, NATO. Das AQUO finanziert die Vorbereitungstreffen für den Vertrag von Westminster, 5. Mai 1949, der eine Organisation mit dem Ziel, Regierungsnormen der freien Welt zu definieren und zu verbreiten, begründet den Europarat. Zum Präsidenten wird der belgische Ministerpräsident Paul-Henri Spaak gewählt. Im August 1949 bringt die Sowjetunion ihre erste Atombombe zur Explosion, sehr zur Bestürzung Washingtons. Truman ist überzeugt, dass die UdSSR beabsichtigt, diese Stärke zur Verbreitung des Kommunismus einzusetzen. General George F. Kennan wird ersetzt durch seinen Stellvertreter Paul Hanitze. Von nun an ist die Welt aufgeteilt zwischen zwei Atommächten. Das relativiert die privilegierte Allianz mit London und bestimmt in der Konsequenz Großbritanniens Abstieg von seinem Sockel und seine Integration in Europa Bestürzung in London. Das AQUO beschließt, die direkte Kontrolle der europäischen Bewegung wieder aufzunehmen, das heißt, die Wende in die britische Richtung zu machen. Mit Sachkenntnis wird eine Krise organisiert, die Franzosen der Föderalisten Union protestieren dagegen, dass sie nicht in den leitenden Instanzen vertreten sind und schlagen die Tür zu, unter dem Vorwand, das AQUO höre auf, die europäische Bewegung zu finanzieren. Präsident Duncan Sandys wird in die Enge getrieben und tritt im März 1950 zurück. Er wird durch den Belgier Spaak ersetzt, der den Umzug des Betriebssitzes von London nach Brüssel vollzieht. Ein anderer Belgier, Baron Boel (19), wird Schatzmeister. Der Erfolg der ECTS und die Schlappe der CED. Am 8. Mai 1950, zum 5. Jahrestag der Kapitulation des Deutschen Reiches, schlägt der französische Außenminister Robert Schuman vor, das Vorhaben von Louis Louroureur und Richard von Coudenhove-Kalergi die Durchschaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ECTS, auch Montanunion, in die Praxis umzusetzen. Schumann ist überzähliges Mitglied von Opus Dei. Die geheime Bruderschaft hat für ihn ein neues Image geschaffen und dadurch die Erinnerung an seine Teilnahme am Kabinett von Philippe Pétain ausgelöscht, das den Waffenstillstand der Schande unterzeichnete. In New York organisiert Alain Wedules eine Pressekonferenz, in deren Verlauf er eine Liste mit 118 prominenten Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten veröffentlicht, Mitglieder der AQUO, die den Plan Schumanns unterstützen. Unmittelbar darauf schlägt der französische Verteidigungsminister René Pleven am 24. Oktober 1950 die Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG, vor. Der Mitteilung dieser Ankündigung wird Nachdruck gegeben durch ein Wachsamkeitskomitee, eine Erscheinung der Föderalistenunion von Henri Freneau, selbstverständlich finanziert durch das AQUO. Sechs Staaten unterzeichnen am 27. Mai 1952 den EVG-Vertrag in Paris. Im Unterschied zu den Benelux-Staaten, zum Europarat und zur Montanunion ist die EVG kein traditionelles Projekt der Europäer, sondern eine von Washington aufgesetzte Struktur. Als Antithese zu den Vorstellungen Aristide Briands, der für die Verteidigung eine Syndikatsbildung nach dem Modell der Zusammenschlüsse der griechischen Städte der Antike vorsah, stellt sich das Pentagon einen ergänzenden Zusammenschluss vergleichbar mit dem im Persischen Reich vor. Die Gaullisten und die Kommunisten verbünden sich, um die Ratifizierung des Vertrags durch die Nationalversammlung zu verhindern. Diese lehnt dann am 30. August 1954 den Vertrag ab. Das schöne Gebäude stürzt zusammen. Die Strategie wird geändert und die Wende zur NATO vollzogen. London und Washington vertrauen Josef H. Ratzinger, der die ganze Zeit über Generalsekretär der europäischen Bewegung ist, die sorgfältige Rekrutierung hoher europäischer Persönlichkeiten an, um gemeinsam die Integration der europäischen Staaten in eine Freihandelszone ausgehend von der Montanunion so, wie ihre Integration in die NATO voranzubringen. Die vorbereitende Versammlung zur Gründung dieses Clubs findet am 25. September 1952 in Paris statt. Prinz Bernhard der Niederlande, Paul van Zeeland, Alkite Gasperi, Goe Mollet, Antoine Pinault-eckige Klammer auf, 20-eckige Klammer zu und einige andere nehmen daran teil. Dann holen Rethinger und Prinz Bernhard in Washington die Salbung durch General Walter Bedels mit, den neuen Direktor der CIA eckige Klammer auf, 21-eckige Klammer zu und durch Carles de Jackson, den Sonderberater des Präsidenten, ein. Ein US-Ausschuss mit David Rockefeller, Dean Rusk, Henry Heinz II., Josef Johnson und anderen wird gebildet. Die erste Versammlung findet vom 29. bis 31. Mai 1954 im Hotel Bilderberg in den Niederlanden statt. Thierume Özhan. Übersetzung Sabine. Thierume Özhan ist politischer Berater, Gründer und Präsident vom Voltaire-Netzwerk Rese auf Voltaire. Letztes französisches Werk Soos Nos Soos, 12 September à Donald Trump. Dieser Beitrag ist unter Lizenz der Creative Commons, CC BY-NC-ND. Link zum Originaltext mit weiteren Leseempfehlungen bei voltairenet.org.